Zuschauer, wir begrüßen Sie zur Abendschau.
Dieser schreckliche Unfall und seine Folgen und Auswirkungen für Berlin beschäftigen uns heute überwiegend in der Sendung. Wir fragten Experten.
Und dass die Wetterlage in diesen Tagen besonders aufmerksam beobachtet wird, steht natürlich auch in engem Zusammenhang mit dem Reaktorunglück in der Sowjetunion. Ein Wolkenband über Deutschland markiert die Grenze zwischen warmer und trockener Luft über Polen und feuchter und kühlerer über Nordwesteuropa. Diese kühlere Luft setzt sich morgen auch im Berliner Raum durch. Die Temperatur stieg heute in Dahlem bis 20 Grad. Um 18 Uhr lag sie noch bei 18 Grad. Zum selben Zeitpunkt zeigte der Radarschirm keine Niederschlagsdichte. Die Vorhersage. In dieser Nacht teils wolkig, teils klar. Niederschlagswahrscheinlichkeit bis Sonnenaufgang bei 30%. Tiefstemperatur 8 Grad. Morgen anfangs wolkig, nur vereinzelt Schauer. Im Tagesverlauf aufheitern. Bei schwachem Wind aus Nord bis West Höchsttemperatur je nach Sonnenscheindauer zwischen 15 und 17 Grad.
Die Meteorologen der Freien Universität haben es eben in unserem Wetterbericht gesagt, wir haben zurzeit Nordwind und dieser Nordwind dreht auf Nordwest. Und gerade die Windrichtung, die hat ja auch bei den eventuellen Folgen des schweren Atomunfalls in der Sowjetunion eine große Rolle gespielt. Der Wind trieb die mit Schadstoffen gesättigte Wolke zunächst in Richtung Finnland und Skandinavien, hat aber nach letzten Messungen auch andere Gebiete überquert. Susanne Opalka war im Hahn-Meitner-Institut, wo die in der Luft enthaltenen Schadstoffe gemessen und registriert werden.
Hier in diesem Rechenzentrum am Hahn-Meitner-Institut laufen die Daten der Messungen zusammen. Eine grafische Darstellung zeigt den genauen Verlauf der radioaktiven Schadstoffbelastung in der Luft von gestern Abend 18 Uhr bis heute Nachmittag 15 Uhr. Gestern Abend lag der Wert noch bei 002, das heißt 20 Becquerel pro Kubikmeter Luft, so die Messeinheit. Die von den Wissenschaftlern als meldepflichtig festgesetzte maximale Konzentration liegt bei 010, also 100 Becquerel pro Kubikmeter Luft. Um 2 Uhr heute Nacht war dieser Wert erreicht. Gegen 9 Uhr heute früh fiel die Kurve wieder ab. Dann aber stieg sie wieder an und erreichte gegen 14 Uhr den Höchstpunkt bei etwa 150 Becquerel pro Kubikmeter Luft. Damit waren die zuerst in Schweden gemessenen Werte bereits überschritten. Was sagt nun das Hahn-Meitner-Institut zu diesen Erkenntnissen?
Wir haben die Grenze erreicht, bei der wir den Behörden berichten müssen. Das ist in etwa das Zehnfache dessen, was normalerweise gemessen wird.
Das heißt nun, welche Bedeutung hat es überhaupt für die Gesamtentwicklung? Können Sie da schon etwas ablesen?
Es gibt keinen Grund, sich deswegen zu besorgen. Die Werte, die wir messen, sind aufgrund sehr empfindlicher Analysegeräte festgestellt.
Die Analyse zeigt nun, dass es sich bei den Stoffen um typische Spaltprodukte aus einer Kernreaktion handelt. Radioaktives Jod, normalerweise nicht zu finden, ließ sich bei Proben von heute Nacht bereits feststellen. Der zulässige Tageswert hat sich verfünffacht. Hielte dieser radioaktive Wert ein ganzes Jahr lang an, dann wäre diese Konzentration gefährlich. Der Tageswert für Cäsium, ebenfalls ein radioaktives Zerfallsprodukt, hat sich verdoppelt. Zu diesen Erkenntnissen und einer eventuellen Gesundheitsgefährdung ein Nuklearmediziner der FU.
Die uns bekannten Werte kann man noch nicht als gesundheitsgefährdend bezeichnen. Wir haben eben gerade vom regionalen Strahlenschutzzentrum aus, das hier im Klinikum Steglitz lokalisiert ist, einmal durchgerechnet. Es müsste sich dieser Wert um das Zehnfache erhöhen, ehe man überhaupt Schutzmaßnahmen, protektive Maßnahmen diskutieren sollte.
Wie sehen die dann aus?
Die würden in erster Linie in einem Schutz der Schilddrüse bestehen, da eins der Isotope, eine der radioaktiven Substanzen, radioaktives Jod ist. Und dieses Jod wird vom Körper behandelt wie das in der Nahrung vorkommende natürliche Jod, würde also in der Schilddrüse angereichert und dort strahlen. Und um dies zu verhindern, müsste man Jod in Joditform, Jodtabletten, Jodlösung zu sich nehmen, um dadurch die Schilddrüse zu sättigen, um sie satt zu machen, um sie zuzustopfen für dieses radioaktive Jod. Aber das ist nicht ganz bedenkenlos.
Viele Berliner deckten sich bereits gestern, vor allem aber heute, mit Jodtabletten ein. Schon am Mittag hatten zahlreiche Versandfirmen und Apotheken nichts mehr vorrätig.
Haben Sie noch Jodtabletten zum Verkauf?
Auch jetzt sind keine mehr zu bekommen. Wir haben uns bemüht, bei allen Großhandlungen, das ist alles ausverkauft.
Ab wann hat denn der Ansturm eingesetzt? Gestern schon oder erst heute?
Also gestern kaum Nachfrage und heute früh doch schon mehr.
Ja. Haben Sie schon nachbestellt? Kriegen Sie denn auch?
Ja, ein paar Packungen bekommen wir noch, aber wir haben beim Großhandel schon verschieden nachbestellt, aber die Großhandlungen sind schon ziemlich ausverkauft. Also sehr schwer, überhaupt noch welche zu bekommen.
Wann also sollte mit der Jodeinnahme begonnen werden?
Gar keinen Fall jetzt, denn mit einer derartigen unkontrollierten Jodprophylaxe könnte man Schaden anrichten. Alle Patienten oder alle Menschen, die eine latente Schilddrüsenüberfunktion, eine von der sie vielleicht gar nichts wissen haben, könnten dann akut erkranken an einer akuten Schilddrüsenüberfunktion. Das Jod würde sie also krank machen. Auf gar keinen Fall also unkontrollierte Jodprophylaxe zu diesem Zeitpunkt.
Was sollte man insbesondere bei Kindern tun?
Ich glaube zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nichts.
Gast im Abendschau-Studio Professor Jürgen Starnig, Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz, zusammen mit Ihren Kollegen. Herr Senator, waren Sie noch vor wenigen Stunden zusammen in einem hessischen Ort und haben diskutiert, warum sind Sie nach Berlin zurückgekommen, vorfristig?
Ich bin zurückgekommen, weil aufgrund des ständigen Telefonkontaktes, was ich hatte mit der Landesmessstelle für Strahlenschutz, doch am frühen Nachmittag festgestellt werden musste, dass sich die Werte für einige Radionukleotide erhöht hatten. Nicht so, dass man jetzt beunruhigt sein müsste, aber so, dass der Senator zumindest mit seinen Mitarbeitern und seinen Kollegen sich berät, was für Konsequenzen gegebenenfalls zu ziehen wären. Ich kann alle beruhigen, die Werte sind wieder zurückgegangen. Das liegt an der Wetterlage. Wir haben heute Morgen einen leichten Nordostwind gehabt, sodass von der Westflanke der Wolke etwas nach Berlin hereingeweht worden ist. Dieses ist wieder zurückgedrückt worden. Die Wetterlage ist stabil, sicherlich so, wie die Meteorologen uns das sagen.
Trotzdem, Herr Senator, sind natürlich viele Bürger sehr beunruhigt, Sie haben das eben im Film gesehen, Jodtabletten sind ausverkauft und solche Geschichten. Gibt es denn bei Ihnen eine Anlaufstelle für diese Menschen, wo sie sich also sachkundig machen können? Oder ist das geplant, dass das eingerichtet werden soll?
Also wenn wirklich Gesundheitsgefährdung von uns befürchtet werden müssen, dann würden wir auch entsprechende Empfehlungen herausgeben. Zurzeit ist es keineswegs angebracht, sich mit Jodtabletten voll zu füttern. Ja. Keineswegs. Man vergiftet sich eher, als dass man sich selber dabei schützt oder hilft.
Der Bürger möchte auch wissen, Herr Senator, was tut er nicht? Der Senat, was tun die entsprechenden Senatsverwaltungen? Gesundheit ist angesprochen, Umweltschutz, Ihr Ressort. Was tun die in einem Fall, wo sich eine zugespitzte Lagesituation ergibt, die Handeln notwendig macht?
Diese Lagesituation ist nicht gegeben. Aber ich will kurz sagen, was wir miteinander geredet haben. Die Probleme liegen bei den Nahrungsmitteln, die aus Polen, insbesondere bei Gemüse, die aus Polen eventuell eingeführt werden. Wir müssen befürchten, dass dort der radioaktive Niederschlag noch höher gewesen ist, weit höher als bei uns. Und dass hier auf den Oberflächen von Gemüse und anderen Nahrungsmitteln doch Stäube sich festgesetzt haben, in einer Konzentration, die bisher von uns noch nicht erfasst worden werden konnte.
In Polen?
In Polen.
Ja, da möchte ich aber auch noch eine ganz laienhafte, blauäugige Frage stellen. Hier werden ja nur mal die Werte gemessen, die stündlichen Werte. Und da gibt der Zeiger immer mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Aber das addiert sich ja in 24 Stunden. Und das bleibt ja irgendwann am Boden liegen. Und vielleicht ist auch meine Petersilie im Garten da ein bisschen gefährdet.
Wir kontrollieren das. Bisher sind die Werte nicht so, dass wir sagen müssen, also nichts aus dem Garten pflücken. Das Problem liegt sicherlich bei diesem Reaktorunfall darin, dass wir sehr aufmerksam die weitere Entwicklung verfolgen müssten, weil die Situation in der Sowjetunion noch nicht geklärt ist. Zurzeit keine Gefahr, auf keinen Fall, aber Aufmerksamkeit deshalb, weil eben keine Stoßemission schnell verbreitet und heruntersinkt bisher angenommen werden kann, sondern dass eventuell was nachgeliefert wird. Wir sind auf diese Situation.
Ihr Kollege, Senator Fink, für die Gesundheitsverwaltung zuständig, hat in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass es weder notwendig noch sinnvoll ist, einen Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Und er hat auch gesagt, das darf ich ergänzen zu dem sagen, was Sie eben ausgeführt haben, Herr Professor, dass Milch- und Trinkwassermessungen keinerlei veränderte Werte ergeben haben. Keinerlei veränderte Werte, aber dennoch ein aufmerksames Registrieren dessen, was passiert, geschieht das auch. Kann der Bürger sich darauf verlassen?
Ja, wir kontrollieren regelmäßig jetzt Lebensmittel, insbesondere Milch. Beim Wasser, darf ich sagen, haben wir überhaupt nichts zu befürchten. Man kann Trinkwasser jederzeit und auch sehr, sehr lange trinken, ehe irgendwelche Gefährdung hat.
Wir bedanken uns, Herr Senator, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Unser Kollege Gerhard Förster, der sprach heute mit Dr. Lutz Metz, Reaktorexperte an der Freien Universität Berlin, der sich seit mehr als 10 Jahren mit Atomreaktoren im internationalen Vergleich beschäftigt. Der Abendschau versicherte Dr. Metz, dass dieser Typ eines Reaktors, bei dem es zu dem schweren Zwischenfall kam, ausschließlich in der Sowjetunion steht und nicht, wie vielfach vermutet, auch in der DDR.
Wie viel Wärme entsteht da?
Die Wärme von schmelzendem Uran liegt zwischen 3.000 und 4.000 Grad und wenn das Graphit brennt, was ja auch der Fall sein soll, dann ist die Temperatur 3.000 Grad.
Bei diesem normalen Spaltvorgang im Uran entsteht ja in dem Fall Plutonium. Wie viel, kann man sagen, ist da entstanden?
Das wissen wir nicht, weil diese Reaktoren nicht international überprüft werden. Deswegen weiß man auch nicht, wie lange die Brennelemente drin waren. Der Anteil des Plutoniums ergibt sich aus dem sogenannten Abbrand. Also das heißt, wie viel spaltbares Uran zerfallen ist und wie viel nicht spaltbares in Plutonium umgewandelt worden ist. Es können aber durchaus mehr als 100 Kilo sein.
Und das ist ja hochgiftig, Plutonium.
Plutonium ist ein sehr langlebiges und hochgiftiges Element.
Und wahrscheinlich ist dann die ganze Hülle geplatzt und das Zeug ist dann in die Luft gedreht. Man spricht ja eigentlich auch davon, dass das brennt. Was brennt denn da?
Brennen tut das Graphit. Mhm. Das Graphit wird benutzt, um die Kernspaltung, die Kettenreaktion zu moderieren. Also zu bremsen.
Ein bisschen zu besänftigen, ja.
Zu bremsen die Neutronen, die bei der Kernspaltung vorhanden sind, und das wird dann noch gesteuert durch Steuerungselemente. Es handelt sich um einen sehr komplizierten Reaktor, also es ist kein Primitivbau, wie gesagt wurde, sondern es ist ein durch Tausende von Druckröhren eher ein sehr kompliziertes System.
Kann es auch passieren jetzt, dass immer wieder neue Explosionen, zum Beispiel Gasexplosionen, da entstehen und immer wieder neues Zeug dann in die Atmosphäre tritt?
Wenn zum Beispiel Wasser oder zu geringe Wassermengen mit dieser Riesenmenge von grüner Menge zusammenkommen, dann gibt es Knallgasreaktionen und die sind sehr heftig und können dann auch wiederum zu weiteren Schäden führen. Wir haben also eine Mischung zwischen physikalischen und chemischen Abläufen.
Berlin, liebe Zuschauer, das ist eine Stadt, in der wir leben, trotz der Grenze. Und so können auch die Bewohner Ostberlins von den Auswirkungen der Explosion in der Ukraine betroffen sein in irgendeinem Krisenfall. ARD-Korrespondent Wolfgang Klein berichtet aus Ostberlin.
In der DDR gibt es ein geflügeltes Wort: Privat geht vor Katastrophe. Und auf dieses Sprichwort verwies heute Nachmittag grenzend ein Bekannter, den ich auf das Unglück in der Ukraine ansprach. Die Sowjetunion ist nicht politisch vielleicht, aber geografisch ganz weit weg. Ganz nah hingegen vor sich haben die DDR-Bürger einen Feiertag und viele dadurch ein verlängertes Wochenende. Privat geht vor Katastrophe und an Katastrophen sind wir gewöhnt. Ob solcher Zynismus die allgemeine Stimmung trifft, vermag ich kaum zu beurteilen. Demoskopische Umfragen gibt es im Arbeiter- und Bauernstaat ja nicht und die persönlichen Wahrnehmungen auch eines Korrespondenten sind ja immer relativ. Aber ich denke schon, dass die meisten Menschen so fühlen wie bei uns auch. Ein bisschen Angst, viel Unbehagen, aber was soll man machen? Die DDR-Medien haben die ganze Sache sehr behutsam gefahren. Als Spitzenthema wird der Unfall nicht behandelt. Gestern beschränkte man sich auf jene 4 Zeilen, mit denen die sowjetische Nachrichtenagentur das Unglück bekannt gegeben hatte. Heute schob das zuständige staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz die Mitteilung nach, es seien keine Werte gemessen worden, die eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen könnten. Obwohl die DDR-Reaktoren aus der Sowjetunion kommen, auch darauf wird hingewiesen, seien sie vom Typ her anders als das Unfallkernkraftwerk. Es gibt zurzeit in der DDR 3 Atomstromfabriken, zusammen liefern sie 12% der Elektrizität. Das ist erheblich weniger, als man ursprünglich geplant hatte. Geldmangel gilt als Hauptgrund für das schleppende Ausbautempo. Und wegen dieses Geldmangels und der chronischen...